Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Sie kann emotional belastend sein und ist nicht für alle Hörerinnen und Hörer geeignet.
RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.
Dieses Experiment geht unter die Haut. Zwei volljährige Schauspielerinnen geben sich auf Snapchat als 12-Jährige aus und landen innerhalb kürzester Zeit in Chats mit älteren Männern. Es geht um sexualisierte Nachrichten, übergriffige Videoanrufe, Manipulation und um eine reale Gefahr, der Kinder auf Plattformen wie Snapchat tagtäglich ausgesetzt sind. In der RTL-Sendung Angriff auf unsere Kinder, der Feind im Chat, wird genau das nun sichtbar gemacht. Und Reporterin Maria Mack war mittendrin. Über Kopfhörer, direkt mit den Lockvögeln verbunden, hat sie jede Nachricht live mitgehört, mitgefühlt und mit ihrem Team dokumentiert, wie gezielt Täter vorgehen. Wie nah ihr das gegangen ist, mit welchen perfiden Maschen Täter arbeiten, warum Plattformen wie Snapchat ihnen ein leichtes Spiel machen und wie schwer es ist, sie zu fassen. All das und mehr erzählt uns Maria heute in RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast. Ich bin Diana und jetzt hört rein in eine Folge, die wichtig ist. Ja, Maria, schön, dass du heute da bist. Hinter dir liegt eine wahnsinnig intensive Recherchezeit. Das kann man durchaus schon so sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Das waren wirklich sehr harte Monate, sehr emotionale Monate. Ich meine, mir ist ja klar, ich bin ja Journalistin und man versucht auch am Ende immer so ein bisschen Distanz zu wahren, auch zu seinen Themen, die man recherchiert, aber dieses Thema war schon eines, was einen sehr nahe ging, muss ich schon zugeben.
Du hattest ja jetzt auch so eine besondere Rolle, kann man sagen, inne bei dem Experiment. Du warst nicht nur Reporterin, was du schon seit vielen Jahren hier bist und gewohnt bist, sondern du warst eigentlich auch eine emotionale Begleiterin für die beiden Schauspielerinnen, für die Lockvögel im TV-Experiment. Du hast mitgehört, mitgelitten, du hast beraten, zur Seite gestanden. Was hat diese besondere Nähe in diesem TV-Experiment auch mit dir gemacht und wie sehr bist du vielleicht auch an deine eigenen Grenzen dabei gekommen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich war mit den Schauspielerinnen ja permanent quasi über Knopf im Ohr verbunden. Das heißt, ich konnte mit ihnen sprechen, ich habe aber auch die ganze Zeit gehört, was sie sagen, ihre Chats. Nicht nur mitgelesen, sondern sie haben die euch auch laut vorgesprochen und sie haben auch ihre Gedanken ausgesprochen. Immer so mit, was soll ich jetzt tun? Also am Ende war ich ja da auch unterstützend und eine Hilfe für sie, wie sie jetzt reagieren sollen. Und damit, es fühlte sich am Ende schon auch so an, als wäre ich selber in diesen Chats. Als würde ich da selber sitzen am Handy und würde chatten mit diesen Männern. Das war schon wirklich tatsächlich sehr intensiv auch. Ich erinnere mich auch gerade an Videocalls, die wir hatten und eine Schauspielerin, Lena, war in diesen Videocalls und ich habe ihren Herzschlag die ganze Zeit gehört übers Ohr.
Boah, Gänsehaut.
Und das ist, also man sitzt dann da tatsächlich mit in diesem Call und hört das und pocht und dann fängt natürlich auch selber das eigene Herz an auch zu rasen und ja, es waren sehr beklemmende Situationen am Ende, weil man wirklich sagen muss, diese Männer sind sehr massiv und die lassen auch nicht locker und die üben Druck aus. Ja, also muss ich selber immer ein bisschen, wenn ich da wieder in diese Situation zurückkomme, auch ein bisschen schlucken.
Ging mir auch so. Also ich habe es mir auch angeguckt, eure Sendung, und ich muss auch sagen, es war harte Kost. Also ich habe ein paar Mal geschluckt und ich habe auch immer irgendwie versucht, mir jetzt so vorzustellen, wenn es mir mit über 30 schon so geht, wie muss es einfach den jungen Mädchen gehen? Also sowohl die Schauspielerinnen, 18 und 19 waren die beiden, und dann aber auch erst die 12-Jährigen, wenn es wirklich 12-Jährige oder vermeintlich sogar noch jüngere Leute trifft.
Das ist genau das, was unsere Schauspielerin auch immer wieder formuliert hat. Also ihr geht es jetzt schon so und sie ist eine erwachsene Frau. Wie muss es erst Kindern gehen?
Ja.
Und diese Frage hatten wir immer wieder im Kopf. Und ich glaube, die hatten wir auch nach jedem Chat oder nach jedem Call. Wie muss es jetzt Kindern gehen, wenn da ein echtes Kind säße?
Ja.
Ja.
Und ihr hattet ja auch ein ganzes Team da, Die beiden Schauspielerinnen, die Lockvögel, waren niemals alleine da. Ihr hattet eine Psychologin mit dabei, du warst mit dabei und für Kinder ist das einfach eine reale Gefahr im Kinderzimmer mit verschlossener Tür sozusagen.
Genau, also wir hatten mit den Schauspielerinnen im Vorfeld psychologische Gespräche, dann eben auch eine psychologische Betreuung während des Experiments und auch nochmal ein Nachgespräch. Also das war uns super wichtig, dass wir alle, also natürlich die Schauspielerinnen in erster Linie, aber auch wir als Team da nicht alleine sind und das auch verarbeiten können, was da in diesen 3 Tagen passiert oder passiert ist.
Jetzt sind wir auch schon direkt so richtig tief hier eingetaucht, weil man merkt einfach, es ist Redebedarf da. Wenn man es sich dann eben angeschaut hat, mitbekommen hat, was dann wirklich für Gespräche, für Videos stattgefunden haben, für Bilder geschickt wurden. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Nimm uns vielleicht mal mit in euer Setup. Also wie seid ihr so vorgegangen von der Profilanmeldung vielleicht über die ersten Kontakte bis hin dann zur großen Live-Sendung?
Genau, also die Profile hatten wir schon vor Wochen angelegt, also Monate zuvor, weil wir auch wissen wollten, sind das Einzelfälle? Können wir da irgendwie ein Muster erkennen? Und deswegen hatten wir nicht nur 2 Profile, die wir am Ende dann für das Experiment genutzt haben, mit denen dann unsere Schauspielerin unterwegs war, sondern wir hatten ja ein Dutzend Profile, um immer wieder zu gucken. Ist die Masche, ist das Muster immer irgendwie das Gleiche? Und erschreckenderweise muss ich sagen, ja. Wir haben uns angemeldet und nach ein paar Tagen kamen da ganz viele Freundschaftsanfragen von Männern, also fast nur Männern, auf fast allen Profilen. Und die 2 Profile, die wir dann fürs Experiment genutzt haben, auf einem Profil waren es 200, über 200 Anfragen von fast nur Männern, auf dem anderen 300.
Das ist unfassbar.
Also wir fanden es selber schockierend, wie viele Männer da kommen und scheinbar mit uns befreundet sein wollen, also mit kleinen Kindern. Wir hatten in unserer Bio, also in der Profil-Account, ne, wenn man so einen Account anlegt, kann man auch so einen kleinen Text reinschreiben.
So eine Art Beschreibung.
Eine Beschreibung, richtig. Und da stand immer drin, hey, bin 12. Wir haben immer klar gemacht, wir sind ein Kind und wir sind 12. Und dennoch kamen die Anfragen von diesen Männern.
Widerlich.
Genau. Und um das Setup mal zu erklären, also wir haben eine Halle gemietet und haben da 2 Kinderzimmer aufgebaut. Kinderzimmer, die auch aussehen wie Kinderzimmer logischerweise, komplett eingerichtet. Und wir hatten ungefähr 8 Kameras. Wir haben wirklich alles aufgezeichnet, weil wir wussten ja, alles, was wir da machen, müssen wir auch dokumentieren. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, wir sind auf Snapchat unterwegs, auf einer App, von der man weiß, dass sich Nachrichten löschen. Dass Fotos, die geschickt werden, die sogenannten Snaps, dass die sich von selber löschen. Also die Herausforderung war die, wie zeichnen wir das auf? Und zwar so, dass das Gegenüber das nicht merkt. Also es war ja wichtig, dass der mutmaßliche Täter nicht mitbekommt, dass wir alles aufzeichnen, um am Ende dann Strafanzeigen anfertigen zu können. So, also das war schon mal diese Vorbereitung. Ja, und dann ging es an den Tag, wo es dann losging und
genau, du hattest ja jetzt dann eben auch schon erwähnt, wie schnell es eigentlich dann losging. Also kaum wart ihr ready und kaum war das Profil angelegt, trudelten die Nachrichten ein. Wie viele oder beziehungsweise was waren denn so typische Nachrichten, die von den Männern dann an die Lockvögel geschickt wurden?
Meist fing das recht harmlos an. Mit hey, wie geht's dir? Was machst du? Und wir haben ja immer sofort gesagt, das waren auch unsere Spielregeln, wir sind 12. Sofort. Das war immer einer der ersten Sätze, die wir geschrieben haben. Hey, ich bin 12, ich bin ein Kind. Das musste klar sein für die.
Habt ihr dann auch die Gegenfrage gestellt? Also um auch herauszufinden, ist das jetzt wirklich ein älterer Mann oder nicht auch irgendwie ein Junge? Hätte ja theoretisch, könnte man ja annehmen, könnte es das ja auch sein.
Genau, wir haben immer auch gefragt, wie alt bist du denn? Wir wissen natürlich nicht sicher, wie alt sie waren, weil auch das ist so ein Ding bei Snapchat, dass du dich anmeldest nicht mit einem Foto von dir selber, sondern du erstellst dir einen Avatar, der nennt sich bei Snapchat Bitmoji. Das ist eine Comicfigur, die stellst du dir quasi selbst zusammen. Haare, Augenfarbe, Haarfarbe, Kleidung, alles. Also es ist eine völlig erfundene Figur am Ende.
Was es noch leichter macht, einfach anonym zu bleiben.
Richtig. Mhm. Also am Ende ist es total easy, die Identität zu verschleiern. Und ja, du, das, der Anmeldeprozess alleine auch, ne? Also Fake-E-Mail, Fake-Name, Fake-Alter, ist überhaupt kein Problem. Du bist sofort drin, es gibt keine Altersverifikation, nichts. Damit kannst du auch wahllos oft irgendwelche Profile anmelden, ohne dass es irgendjemand prüft wirklich. Also zumindest wirkte es am Ende so, weil wir ja auch uns anmelden konnten.
Ja, absolut. Genau, und dann die, so typische, hattest du gesagt, typische Einstiege waren dann so, hey, na, wie geht's dir so und wie alt bist du, oder?
Genau, und dann haben die uns geschrieben, also klar gab es dann auch Leute, die sagten, 55 schlimm, Fragezeichen, aber sofort ging der Chat dann weiter, das wurde so ein bisschen ignoriert. Mhm. Es gab auch Leute, die gesagt haben, sie seien 17, also sie seien so im gleichen Alter. Das ist auch so eine Tätermasche. Mhm. Tatsächlich, dass man sich so ein bisschen gleichaltrig ausgibt, weil als Kind würde man sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm. Mit einem 17-Jährigen kann ich schon schreiben. Mhm. Ne? Das ist was anderes, wie wenn jemand sagt, ich bin über 50.
Mhm. Ja, klar. Da würde man wahrscheinlich eher skeptisch angeguckt werden von den Schulfreunden. Aber wenn man irgendwie erzählen kann, man hat da irgendwie vielleicht mit einem 17-Jährigen geschrieben, ist vielleicht dann auch schon so in Klickendynamiken manchmal, ach ja, cool.
Genau.
Ein Älterer.
Und das wissen die Täter. Die wissen natürlich genau, wie sie einem Kind begegnen müssen, dass es nicht sofort den Chat beendet, sondern vielleicht weiterschreibt. Und dann kamen auch so Fragen wie, bist du alleine? Mach mal ein Bild. Zeig dich mal. Mach mal ein Foto von dir. Zeig mal deine Beine. Also das wurde dann relativ schnell schon sehr massiv und eindeutig so in diese sexuelle Richtung.
Habt ihr damit ein Stück weit gerechnet, dass das so schnell geht? Oder wart ihr da auch irgendwie erstmal so, wow, was passiert hier? Und
Also was wir identifizieren konnten, relativ schnell, dass kein Täter gleich vorgeht. Also es gab natürlich welche, die relativ schnell zu, zeig mal mehr und willst du Dinge sehen? Mhm. Aber es gab auch welche, die sich total viel Zeit gelassen haben. Also wir hatten da einen, den haben wir über 3 Tage, also bei dem dachten wir ehrlich gesagt schon, da kommt nichts mehr. Der schreibt einfach nur. Der ist vielleicht wirklich so der liebe, nette Onkel. Mhm. Und dann kam abends ein Hab dich lieb.
Boah.
Und wir so, okay, wer schreibt einem kleinen, fremden Kind, also er denkt ja, er schreibt mit einem Kind, einer 12-Jährigen, einfach so ein Hab dich lieb.
Ja.
Das ist unnatürlich.
Also total. Also.
Das war auch, ich weiß auch, dass unsere Schauspielerin Lena da auch so, was ist das jetzt? Wo kommt das denn her? Auch so reagiert hat, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet hatten.
Das macht ja auch was mit einem. Also gerade, wenn du dann irgendwie 12 bist.
Total, aber es ist natürlich auch ein dem anderen das Gefühl geben von, du bist wichtig, jemand liebt dich, jemand schenkt dir Aufmerksamkeit. Also möglich, dass es Kinder gibt, die das erstmal gut finden. Mhm. Ach, der mag mich. Der ist nett. Mhm. Dann schreibe ich mit dem weiter. Am Ende hat er uns dann ein Foto geschickt, also ein Dickpic. Also völlig unvermutet. Vorher waren es auch nur so Filterfotos und so. Also es gibt bei Snapchat so lustige Filter, so Masken, mit Blümchen im Haar und sowas. Die hat er auch genutzt. Mhm. Und dann, wie gesagt, am 3. Tag, wir hatten wirklich nicht damit gerechnet, unsere Schauspielerin auch nicht, kam dann dieses Dickpic.
Das gibt's nicht. Da fragt man sich halt wirklich, was geht in denen vor, ne? Also irgendwie, was stimmt da nicht?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich glaube, aus unserer Sicht kann man das nicht beantworten. Was muss in denen vorgehen?
Ja, absolut. Wie habt ihr denn auch irgendwie die beiden Schauspielerinnen dann auf solche Situationen? Weil ne, diese Frage, die ich weiß, dass du die nicht beantworten kannst, das ist ja irgendwie eher so was einem aus einem selbst raussprudelt, was man sich so denkt, so was geht da in ihm vor? Aber wie habt ihr euch denn trotzdem auf sowas vorbereitet und auch irgendwie mit den beiden Schauspielerinnen besprochen, wie sie dann bei sowas reagieren? Gab es da bestimmte Regeln? Gab es, keine Ahnung, SOS-Zeichen? Hier rote Karte, jetzt kann ich irgendwie auch nicht mehr weitermachen an der Stelle oder keine Ahnung, ich weiß einfach jetzt gerade gar nicht, was ich hier sagen soll oder schreiben soll.
Über die rote Karte hatten wir tatsächlich diskutiert, weil das ist irgendwie so das Eindringlichste, was man zeigen kann. War eher nur bildlich. Wir wollten nicht gefährden, dass wenn wir in einem Videocall sind, dass der irgendetwas sieht oder mitbekommt. Aber wir hatten so ein Timeout-Zeichen. Mhm. Also wenn die Schauspielerinnen aus der Situation wollen, das haben wir ganz am Anfang auch des Experiments gesagt, dann zeigt das, signalisiert das. Dann gehen wir sofort raus, dann brechen wir ab. Ist ja kein Problem zu sagen, ne, meine Mutter kommt rein oder ähnliches. Diese Situation haben wir im Vorfeld schon durchgespielt. Und wir hatten halt ganz klar die Spielregel, wir bleiben passiv, passiv, passiv. Wir ermutigen die Männer zu nichts und wir sagen immer sofort, wir sind 12. Was am Ende halt für die Strafbarkeit und die Anzeigen super wichtig ist, dass die immer sofort wissen, sie schreiben da mit einem Kind. Und wenn die weiterschreiben, schreiben sie mit einem Kind.
Und du hattest ja jetzt, also Anschlussfrage daran, ist die rote Karte bzw. das Timeout auch genutzt worden oder?
Tatsächlich nicht. Also ich hätte wirklich gedacht, bei diesem Videocall mit dem Andreas, das war so der krasseste Täter, den wir am Ende im Experiment haben und auch zeigen. Da hätte ich wirklich gedacht, dass Lena, unsere Schauspielerin, die mit ihm da im Videocall war, irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Also sie hat das wirklich, wir waren glaube ich 15 Minuten lang oder so mit dem im Videocall und wir waren alle da so sprachlos, dass sie das weiter über sich ergehen lässt, muss man ja wirklich sagen, weil der saß irgendwann mal nackt vor ihr auf seinem Gartenstuhl und hat an sich, ja, herumgespielt, will ich jetzt mal sagen. Er hat am Ende vor ihr masturbiert. Und sie hat für sich gesagt, sie wollte einfach so viel wie möglich über ihn herausfinden. Und wir konnten ihn am Ende ja auch identifizieren. Mhm. Wir wissen, wer er ist. Wir konnten all diese Infos der Strafanzeige beipacken.
Der Fall ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, als ich es mir angeguckt habe. Das war der Mann, der im Grunde aber auch im Gespräch neben... Also da hat er ja eigentlich schon... einen Missstand begangen, also quasi das könnt ihr beweisen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat er aber auch andere angedeutet. Und das konntet ihr jetzt konntet ihr alles dokumentieren. Ist ja jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt zu wissen. Neben dir und einer Psychologin hattet ihr auch noch ein Verifizierungsteam mit dabei. Vielleicht kannst du anhand dieses Falls von Andreas, der einfach so erschütternd irgendwie war, auch als man sich das angeguckt hat und sich versucht hat, irgendwie auch in die Lockvögel reinzuversetzen. Aber wie wichtig diese Rolle des Verifizierungsteams an der Stelle eben auch war und was ihr dann im Grunde gemacht habt mit der Beweislage, die ihr durch solche Gespräche und durch den Mut dieser Lockvögel der beiden Schauspielerinnen irgendwie zusammensammeln konntet.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wenn man sich bei Snapchat anmeldet, dass man seine Identität verschleiern kann. Damit war für uns klar, wenn wir irgendwie herausfinden wollen, wer derjenige ist, dann brauchen wir da Hilfe. Und deswegen haben wir das RTL-Verifizierungsteam dazugeholt, in Form von unserem Kollegen Burak, der dann mit am Set war und der quasi alles mitgescreent hat. Und wir haben versucht, an Fotos zu kommen, an Gesichter. An echte Gesichter, weil auch das, ne? Also die Täter, die da angemeldet sind, haben halt dieses Bitmoji, diese Comicfigur, die verstecken sich dahinter und man hat keine Ahnung, wie sehen die eigentlich aus. Und die Schauspielerinnen hatten diesbezüglich auch ein bisschen die Aufgabe zu gucken, können sie ein Gesicht bekommen? Zeigen die sich? Zeigen die was von ihrer Umgebung? Filmen die in den Garten oder aus dem Fenster oder so, dass man irgendwie etwas lokalisieren kann. Vielleicht sagen die auch den Wohnort oder zumindest das Bundesland. Oder kommen wir an eine Handynummer? Und im Fall Andreas haben wir das tatsächlich geschafft. Und daher konnten wir identifizieren, wo er herkommt, wo er wohnt. Und wir hatten eben die Handynummer und diese Handynummer passte tatsächlich auch zu ihm.
Wie seid ihr da rangekommen?
Also es gibt Mittel und Wege, die ich jetzt hier nicht näher erläutern kann, worüber man am Ende an Infos kommen kann über eine Handynummer.
War das denn nicht dann auch der Typ, der irgendwie auch nach der angeblich 8-jährigen Schwester gefragt hat und dann habt ihr irgendwie so auch irgendwie so einen WhatsApp-Kontakt oder sowas gekriegt? Also gab's dann, hat er darüber dann über noch einen, eigentlich ja noch einen persönlicheren Weg, also WhatsApp ist ja irgendwie ein, das ist noch nahbarer, finde ich irgendwie, wenn man jetzt ein Handy hat. Hat er dann darüber noch mehr Informationen von sich dann auch geteilt? Also irgendwie...
Genau, also bei Snapchat meldet man sich ja an mit zum Beispiel nur einer E-Mail-Adresse. Da hat man keine Nummer. man muss dann ausweichen auf irgendeinen anderen Messenger.
Ja, verstehe. Mhm.
Und nachdem, also unsere Schauspielerin Lena hatte erzählt, sie hätte eine Schwester und so weiter. Und dann hat er gefragt, im Chat danach, hat die auch Snap? Und würde die sich auch zeigen?
Mhm. Und dabei ist es ja eigentlich gar nicht gestattet. Ich glaube, Snapchat ist ab 13, ne?
Ab 13. Ja, streng genommen hätten wir auch nicht online sein dürfen.
Mhm.
Aber am Ende für das Experiment, also diese Scheinkind-Operation, das macht ja die Polizei auch, sollte dich dann natürlich als Kind ausgeben. Mhm. Und wie wir gesehen haben, Snapchat überprüft anscheinend nicht gut genug, wer da alles online ist.
Mhm. Was man ja auch daran sieht, dass er ja auch offensichtlich nicht überrascht war, dass irgendwie vielleicht eine Achtjährige auch eventuell Snapchat haben könnte.
So. Genau, und wir haben dann die Legende erzählt, nee, sie hat kein Snap, aber sie hat WhatsApp.
Mhm.
Und dann hat er uns doch tatsächlich seine Nummer geschickt, beziehungsweise wir haben die Nummer unserer vermeintlichen 8-jährigen Schwester geschickt. Das war das Handy unserer anderen Schauspielerin, unserer zweiten Schauspielerin. Und da hat er dann tatsächlich eine Nachricht hingeschickt und es war ein Hey. Und daraufhin hatten wir seine Handynummer.
Und was habt ihr da mit den gesammelten Beweisen gemacht? Also ihr habt ja auch eng, meine ich, mit dem LKA zusammengearbeitet. Was ist dann jetzt passiert und was konntet ihr eventuell auch schon mit dem Experiment erreichen?
Wir haben tatsächlich alle Anbahnungen dokumentiert, ja aufgezeichnet und das alles komplett gesammelt in vorgefertigten Strafanzeigen, dem LKA übergeben, beziehungsweise der ZAK, das ist die Staatsanwaltschaft in Köln, mit der wir da zusammenarbeiten, der Cybercrime-Stelle. Wir hatten im Vorfeld, muss ich dazu sagen, eine Schulung bei der Staatsanwaltschaft, wie wir die Strafanzeigen gerichtsfest erstellen müssen und wie wir auch vorgehen müssen, damit am Ende sich Täter nicht herausreden. Und so sind wir am Ende dann auch vorgegangen und so haben wir dann auch die Strafanzeigen erstellt. Deswegen hatten wir auch ein Team im Hintergrund und das muss ich wirklich sagen, ohne das Team wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.
Das Verifizierungsteam meinst du, ne?
Nicht nur das, sondern auch das ein Rechercheteam, die im Hintergrund ja quasi alles dokumentiert haben und gescreenshottet und die Fälle sortiert haben. Und ja, am Ende konnten wir 17 Anzeigen stellen und 15 werden tatsächlich ermittelt.
Richtig gut.
Ja.
Das ist schon, daran sieht man, finde ich, aber auch, wie wichtig eure Sendung ist, wie wichtig es ist, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Früher gab es bei Snapchat auch Content-Moderatoren und mit einem ehemaligen Content-Moderator konntet ihr sprechen für die Sendung. Was ist das denn für ein Job? Also was macht ein Content-Moderator bei Snapchat?
Also ein Content-Moderator soll eigentlich die Inhalte moderieren und soll gucken, verstößt irgendetwas gegen den Verhaltenskodex. Also gibt es hier, also da geht es natürlich auch um Hate Speech, Mobbing, aber auch sexualisierte Inhalte. Sind da Videos online, die da nicht sein sollten? Gibt es da User, die irgendwie ja sehr sexistisch unterwegs sind oder eben groomen? Also das ist soweit die Theorie.
Mhm.
Das ist eigentlich die Aufgabe eines Content-Moderators. Was aber nicht moderiert wird, sind die Chats zwischen den Usern.
Hm.
Das ist natürlich aus Datenschutzgründen auch nicht möglich. Also ich meine,
seid vertraulich, ne?
Also jeder Chat bei WhatsApp oder Co., da kann ja auch keiner reingucken.
Hm.
So. Das wiederum muss der User selber melden. Du musst dann das Gegenüber melden, der hat dir, keine Ahnung, irgendwelche Nacktfotos geschickt oder ähnliches. Die Krux nur bei Snapchat ist, was willst du melden, wenn die Sachen weg sind? Die Chats werden gelöscht, also standardmäßig kannst du einstellen nach 24 Stunden oder sofort, wenn du aus dem Chat rausgehst, ist der Chat weg. Diese Snaps, diese Fotos, die sind selbstlöschend. Standardmäßig kannst du sie einmal wiederholen, manchmal aber vielleicht auch nur einmal angucken, dann sind die weg. Also du hast am Ende gar keine Beweise in der Hand, die du den Behörden übergeben könntest, weil Beweise sind gelöscht. Und das macht diese App am Ende ja auch so verführerisch für Täter.
Mhm.
Weil, ich meine, was wollen Täter? Spuren verwischen. Keine Beweise hinterlassen.
Mhm.
Und dafür ist halt Snapchat, man muss es so sagen, anscheinend perfekt.
Im Vergleich zu anderen Apps, ist Snapchat da einfach besonders gefährlich? Oder?
Genau, also wir haben im Laufe der Recherche gesehen, natürlich Social Media grundsätzlich ist eine Plattform, wo Cybergrooming stattfindet. Das auch nicht nur irgendwie bei Social Media, sondern auch auf Online-Spielen, überall, wo man chatten kann. Und überall, wo Kinder sind. Also ich glaube auch, das ist einer der eindringlichsten Sätze, der bei mir immer so hängen geblieben ist, in Gesprächen mit Ermittlungsbehörden. Da, wo Kinder sind, sind auch Täter. So, Snapchat macht es halt besonders leicht durch diese Löschfunktion, die so standardmäßig quasi schon in den Chats funktioniert. Und wir haben im Laufe der Recherchen ja auch gesehen, dass es Klagen gibt gegen Snapchat. Eine Klage in Amerika, in New Mexico gegen Snapchat, weil ja, der Vorwurf der ist, das ist eine Brutstätte von Pädokriminellen. Tatsächlich, so wurde das auch genannt.
Was auch nochmal die Relevanz zeigt, warum man sich irgendwie auch gerade Snapchat eben mal nochmal genauer angucken muss.
Exakt. Also das ist, wird quasi in Täterkreisen empfohlen, weil es dort eben so einfach ist, an Kinder zu kommen und Spuren zu verwischen durch die Löschfunktionen, die die App ja an sich schon hat. Also man muss ja gar nicht mal händisch tätig werden.
Also man merkt einfach, dass Kinderschutz auf Snapchat und wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Also da muss ganz, ganz dringend genauer irgendwie hingeschaut werden und irgendwie mehr gemacht werden. Und
ja, was wir gesehen haben bei Snapchat, da gibt es die sogenannten Spotlights. Das ist jetzt ein bisschen vergleichbar mit InstaReel. Also das sind so die Videos, die so quasi im Profil sind, dauerhaft. Dass dort sehr viele Videos von kleinen Kindern sind. Die dürften da nicht sein, weil eben Snapchat ist ab 13. Mhm. Diese Spotlight-Funktion sogar erst ab 16 in Deutschland.
Ah, okay.
Also wenn da Kindervideos sind, dann muss man sich fragen, warum sind die da? Und das wird durch die KI eigentlich kontrolliert und auch, ob die irgendwie sich in Unterhose zeigen und Ähnliches. Aber dieser Content-Moderator hatte uns gegenüber gesagt, dass die KI halt nicht immer hundertprozentig funktioniert und Dinge nicht erkennt. Also da geht es um Vordergrund und Hintergrund und worauf fokussiert die sich, was ist sexueller Content, funktioniert halt nicht perfekt. Und somit sind da Dinge online, die am Ende aber auch solche Täter natürlich anlocken. Weil wenn ich mir ganz viel Kinder-Content angucke, da kommt das Thema Algorithmus ins Spiel, dann wird mir noch mehr Kinder-Content gezeigt.
Habt ihr denn durch die Zusammenarbeit mit der Psychologin auch irgendwie, oder hatte sie da eventuell auch Vermutungen, warum sich Kinder überhaupt auf das Chatten mit älteren Männern einlassen, ne? Weil man könnte ja jetzt auch, selbst wenn jemand schreibt, ja, ich bin 50, dann denkt man ja, das muss doch auch eigentlich so weit weg sein für ein Kind. Warum bleibt man überhaupt in so einem Chat irgendwie? Also hattet ihr dahingehend auch Erkenntnisse gewinnen können durch das Experiment und die Zusammenarbeit mit der Psychologin?
Genau, wir hatten ja vor allem mit Saskia Nakari eine Medienpädagogin mit vor Ort, die das eingeordnet hat. Also wir hatten öfter Chats, in denen dann der mutmaßliche Täter gefragt hat, ja, traust du dich? Oder andere machen das auch. Ist doch nichts dabei. Oder, ja, ich schreibe auch mit Leuten, die sind noch jünger. Mit Kindern, die sind noch jünger. Das Ziel war so ein bisschen dieses, ich ermutige dich, mach es. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Und 12-Jährige gehen da natürlich ganz anders mit um als Erwachsene. Die sagen, ja, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Aber ach, das ist so ein bisschen Mutprobe. Na, ich will beweisen, dass ich mich traue.
Und wenn andere das auch machen, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Oder dann ist es ja auch irgendwie nicht, ja, nicht verkehrt.
Richtig, ja, genau. Also das ist so ein Punkt, wieso Kinder drauf einsteigen. Dann nutzen diese Täter natürlich auch, wenn Kinder alleine sind, vielleicht traurig, vielleicht Stress in der Schule haben, Hausarrest. Die warten ja nur darauf, diese Täter, dass sie so ein leichtes Opfer, in Anführungszeichen, vor sich haben, dass sie manipulieren können.
Was sind denn vielleicht so Warnsignale, auf die man achten könnte, zum Beispiel als Eltern? Gibt es da irgendwas, wie, dass ich das gewahr werde? Weil oftmals hat man ja auch das Problem, wenn es dann schon zu spät ist, dass Kinder sich aber auch dann irgendwie nur schwer öffnen können oder so. Weil, ich weiß nicht, weil vielleicht die Scham dann zu groß ist oder was auch immer dann ein Grund sein kann oder weiß ich nicht, man traut sich dann halt einfach nicht über das, was vorgefallen ist, zu sprechen, weil es ist ja schon auf jeden Fall irritierend. Also genau wie die Lockvögel ja reagiert haben, denke ich mir, wird es noch schlimmer sein bei wirklich 12-Jährigen, die irgendwie noch gar nicht richtig wissen und verstehen, was hat der mir da eigentlich gerade gezeigt und was habe ich da gerade zu sehen bekommen.
Also ich glaube, so Signale, auf die man achten kann, das ist, wenn Kinder sich zurückziehen, wenn die super oft immer nur so in ihrem Zimmer sind oder Stimmungsschwankungen, von denen man nicht weiß, wo kommen die jetzt her, weil Täter nutzen das ja auch und sagen, ja, das bleibt aber unser Geheimnis und sag's keinem, das ist ja auch eine Masche. Mhm. Und dann ziehen sich Kinder zurück, sie oft alleine am Handy sind, vielleicht auch Dinge nicht zeigen wollen. Das könnten so Warnsignale sein. Und wichtig ist es, glaube ich, für Eltern immer zu wissen, sich zu trauen, nachzufragen, aber nicht vorwurfsvoll, weil also die Kinder sind nicht schuld daran. Die können auch nichts dafür. Diese Täter sind so perfide, die haben so eine klare Strategie, wie die Kinder bearbeiten und welche Knöpfchen sie drücken müssen, damit Kinder etwas verschicken, Fotos von sich oder sich auch irgendwie nackt zeigen oder in intimen Posen. Da ist man als Kind hilflos. Und das ist halt wichtig, dass Eltern das wissen. Mhm. Und entsprechend dann auch nicht erst mit Vorwürfen kommen, sondern Verständnis zeigen. Ich weiß, es ist natürlich herausfordernd, aber das ist super, super wichtig. Und ja, darauf achten, verändert sich mein Kind.
Mhm. Mhm. Was ist dir denn jetzt so auch aus dem Experiment am meisten in Erinnerung geblieben oder hat dich irgendwie am meisten schockiert, wütend gemacht, sprachlos hinterlassen? Gibt es da so einen Moment? Also du hast schon ein paar irgendwie so angesprochen und dass der Fall Andreas beispielsweise auch so ein Moment war, wo man wirklich dreimal schlucken musste. Aber was ist dir so mit am meisten aus dem Experiment jetzt irgendwie hängen geblieben?
Also mich hat schon stark erschüttert, wie strategisch die Täter vorgehen, wie manipulativ und auch, wie sie den Missbrauch normalisieren. Dieses ist doch nichts dabei, kannst mir schon schicken, zeig dich nackt. Also dass sie am Ende von sich selber auch Nacktbilder schicken, Dickpics und so weiter, das ist so das eine. Aber dass sie zusätzlich versuchen, Kinder auch zu überreden, sich gleichzeitig auszuziehen und jetzt zeig auch was von dir. Ja, also immer dieses Wissen, da sitzt ein Kind. Und das ist für jemand, also ich bin ja auch erwachsen, das war für mich schon schwer ertragbar. Und wenn man dann immer überlegt, da würde jetzt wirklich ein Kind sitzen.
Also mir hat sich auch wirklich, gebe ich ehrlich zu, der Magen umgedreht. Also ich fand es sehr schwer, mir das anzuhören, anzugucken, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, wir haben auch lange überlegt, wie lange können wir dieses Gespräch, diesen Videocall wirklich zeigen? Wir waren ja auch im engen Austausch und sind in engen Austausch mit dem Jugendschutz. Uns war es wichtig, die Strategie zu erzählen. Also grundsätzlich war uns wichtig zu zeigen, wie gehen die Täter vor. Also uns ging es hier nicht um Masse, sondern wir wollten klar machen, das ist der nächste Step. Der geht dann weiter, der rudert zurück, der kommt dann mit irgendwie einer anderen Masche. Eben mit dem vielleicht, ja komm, ich habe auch noch Jüngere und die machen das auch. Also Step für Step und dieser eine Täter aus dem Videocall, Andreas, der ging halt wirklich immer noch mal einen Schritt weiter. Und unsere Schauspielerin, die hat ja auch gezeigt, ich fühle mich unwohl. Ich möchte das nicht. Sie hat das ja auch immer wieder gesagt. Ich möchte das nicht sehen. Oh, ich finde das eklig.
Aber sie sind immer trotzdem irgendwie darüber hinweggegangen. Ja. Also sie haben es dann versucht zu normalisieren. Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin so dein Lehrer und ich musste doch irgendwie wissen, so nach dem Motto, wie das geht und was das ist. Und
genau, also diesen Tätertypen hatten wir auch. Ich bin der Lehrmeister, ich bin dein Coach, ich zeige dir, ich bringe dir doch was bei. Mhm. Bei mir kannst du etwas lernen. Also auch das ist total perfides, sich so einem Kind zu nähern und so auf ein Kind einzuwirken, um etwas zu bekommen.
Ja. Wenn du jetzt eine... Oder was hast du dann auch vielleicht noch so in den Gesprächen mit den beiden Schauspielerinnen nach so Situationen, was hast du daraus irgendwie noch mitgenommen? Also... oder vielleicht dann auch irgendwie mit der Medienpädagogin zusammen, wenn ihr noch mal so zusammengesessen habt. Was ist euch da irgendwie,
Also ich muss wirklich sagen, Hut ab vor den Schauspielerinnen, weil die das wirklich sehr, sehr professionell auch versucht haben durchzuziehen. Das war ja schon, also 3 Tage lang massivst mit Männern zu schreiben und die ja am Ende nur eines wollen und es geht am Ende, mit das, also das Ziel, deren Ziel war sexueller Missbrauch an einem Kind. Wir haben natürlich viel, viel geredet immer danach und auch darüber, auch Pausen gemacht, ja, so gut man das in dem Moment irgendwie verarbeiten kann.
Und, war wahrscheinlich auch etwas, was euch jetzt alle noch längere Zeit auch danach irgendwie nach den Drehtagen, nach diesen 3 sehr intensiven Experimenttagen beschäftigt hat, oder? Also irgendwie.
Ja, also wichtig war auch in der Nachbetreuung, die wir hatten, in der psychologischen Nachbetreuung, das bleibt mir auch ein bisschen so in Erinnerung. Und das natürlich, ich war ja auch im Schnitt. Ich habe den Film ja auch geschnitten. Das heißt, dann siehst du alle Bilder nochmal, dann durchlebst du alles nochmal, dann siehst du nochmal die Gespräche, alles nochmal ungefiltert. Wir sollen darauf achten, ob wir davon träumen, ob wir diese Bilder im Schlaf haben, ob die uns nicht loslassen. Also das wären immer so Anzeichen für, da ist man irgendwie traumatisiert, dann soll man reden, sprechen. Mhm. Und man soll die Sachen nicht mit nach Hause nehmen.
Wie gut ist dir das geglückt?
Ja, also nicht mit nach Hause nehmen, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich war in der Zeit, glaube ich, kein einziges Mal im Homeoffice. Ich habe wirklich nur im Büro gearbeitet, weil ich da auch nicht...
Klare Trennung einfach.
Klare Trennung, genau. Also das habe ich schon sehr ernst genommen. Ich glaube, den Schauspielerinnen ist das auch sehr gut geglückt. Also wir waren ja weiter im Austausch auch danach. Saskia Nakari hat angeboten weiterhin, dass sie für die Schauspielerinnen auch da ist und dass wir uns austauschen können. Also das haben irgendwie alle doch gut verarbeitet. Weil wir wussten es ja irgendwie. Mhm. Wir haben ja vor 4 Jahren schon mal das Experiment gemacht. Wir wissen, dass das vorkommt. Am Ende wissen wir auch, wie sexueller Missbrauch im Netz aussieht. Es sind halt nur die Situationen an sich. Na, und dieses lange, intensive Anbahnen, diese verschiedenen Strategien und Taktiken und jeder geht ein bisschen anders vor. Ein Fall ist mir auch in Erinnerung, der kommt nicht im Film vor. Die Profile der Schauspielerinnen waren untereinander befreundet. Mhm. Weil wir auch wissen wollten, welchen Einfluss hat das, wenn man irgendwie in der Freundesliste ist. Mhm. Und tatsächlich hat ein mutmaßlicher Täter mit beiden geschrieben, gleichzeitig. Der hat auch die gleichen Forderungen ungefähr gestellt, aber der hat denen auch gesagt, nee, ich schreibe nur mit dir, da gibt es niemand anderen. Also auch das ist ja so dieses, du bist was ganz Besonderes, du bist die Einzige und ich mache das ja sonst nie.
Aufmerksamkeit, ne? Also man hat die volle Aufmerksamkeit, zumindest wird einem das vorgegaukelt.
Genau. Mhm. Also auch das, ja, das war schon teilweise wirklich krass, ja. Krass zu sehen. Aber es ist super wichtig. Also wir wussten ja, warum wir das machen.
Es ist ja auch irgendwie längst kein Einzelfall. Also Cybergrooming ist inzwischen leider vielfach. Also es ist einfach reale Gefahr, der Kinder im Netz oder irgendwie auf Plattformen wie Snapchat tagtäglich ausgesetzt sein können zumindest. Genau, und für alle, die es jetzt vielleicht nicht die genaue Bezeichnung oder die genaue Definition wissen, Cybergrooming ist die gezielte Manipulation Minderjähriger und junger Volljähriger über das Internet, um sexuellen Missbrauch zu begehen. Hast du da zufälligerweise noch im Kopf, wie so die Zahlen irgendwie sind? Gibt es da Studienlagen, die ihr irgendwie jetzt im Rahmen der Recherche auch hattet? Ansonsten packe ich das nachher natürlich auch gerne nochmal in die Shownotes oder so, aber...
Also wir wissen auf jeden Fall... aus Studien der Landesanstalt für Medien NRW zum Beispiel, dass wirklich jedes 4. Kind oder Jugendliche hat Cybergrooming schon erlebt.
Schrecklich.
Das, finde ich, ist wirklich eine Wahnsinnszahl.
Absolut.
Dann auch ungefähr jeder 5. Minderjährige hat auch schon sexuelle Inhalte verschickt. Also ob es jetzt über Chats, sei es Fotos, Videos.
Ja, es ist unvorstellbar einfach, finde ich, wenn man sich diese Zahlen mal wirklich vor Augen führt, wie viele Kinder und Minderjährige betroffen sind.
Ja, und was wir natürlich wissen, jetzt auf Snapchat nochmal bezogen, fast jedes zweite Kind oder fast jeder zweite Minderjährige, muss ich eigentlich sagen, nutzt Snapchat. Und wenn man weiß, wie viele Minderjährige auf Snapchat unterwegs sind, dann weiß man am Ende auch, da sind dann auch die Täter. Also da, wo Kinder sind, sind auch Täter.
was nochmal unterstreicht, warum die Sendung so wichtig ist, warum es wichtig ist, dass wir auch hier jetzt nochmal drüber sprechen, über Hintergründe, über Inhalte zu Snapchat, zu eurem Experiment und ja, warum es auch einfach eine extrem starke Rechercheleistung ist, die ihr da gebracht habt. Wenn du jetzt noch so eine zentrale Botschaft hättest, aus dem Experiment, aus dieser gesamten Recherchezeit, wenn du da den Menschen draußen, Eltern, Lehrkräften, der Politik, Social-Media-Plattformen, was mitgeben könntest, was wäre das? Was?
Also ganz klar ist, schaut hin. Wir alle müssen hinschauen. Und da meine ich genau, wie du schon sagst, Eltern, Schulen, Politik, auch die Plattformen. Alle tragen Verantwortung. Und Kinder haben ein Recht auf Schutz. Also Kinderschutz muss uns allen wichtig sein, auch digital. Und Täter müssen gleichzeitig wissen, sie sind nicht anonym. Die Behörden sind an euch dran. Man kann euch kriegen. Ihr seid nicht unsichtbar.
Was ihr bewiesen habt.
Ja.
Ja.
Und solange es so jemanden gibt wie uns, also wir werden das Thema auch weiter immer wieder in die Öffentlichkeit bringen, weil das Thema braucht Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um zu sagen, so kann man auch Kinder schützen.
Ja. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Maria. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Doku Angriff auf unsere Kinder, der Feind im Chat und das gesamte Experiment könnt ihr ab sofort auf RTL Plus anschauen. Wenn ihr selbst oder jemand aus eurem Umfeld betroffen seid, wendet euch bitte an die Polizei oder an den Zebra-Chat der Landesanstalt für Medien NRW. Dort bekommt ihr Unterstützung und könnt auch direkt online Anzeige erstatten. Alternativ findet ihr auf der Webseite von Innocence in Danger weitere Hilfsangebote. Alle Verlinkungen stehen natürlich wie immer in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge von RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.
Ja, vielen Dank.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.